Liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht und das ist schnell. Unser Partner für diesen Podcast, darum geht's jetzt, und das ist Vodafone, wieder einmal, und das freut uns sehr, und die Chefin weiß, was es bei den Kolleginnen und Kollegen von Vodafone Neues gibt.
Die haben ein brandneues Angebot, das man eigentlich nicht ablehnen kann. Und zwar für zu Hause, fürs Festnetz, gibt es jetzt Giga Cable Max. Das ist das erste Festnetzangebot von Vodafone, in dem alles auf einmal drin ist. Für dauerhaft günstige 39,99 Euro bekommst du ein Speed-Versprechen, ein Preisversprechen und ein Serviceversprechen.
Heißt das, dass die 39,99, von denen du jetzt sprachst, das ist kein Einstiegsangebot, wie das ja viele machen, von wegen 39,99 und dann wird es immer teurer die Jahre danach, sondern es bleibt einfach dabei, es ist der Preis.
Exakt, Jochen. Es gibt keine Preissprünge in der Zukunft und immer maximale Geschwindigkeit zu Hause. Das bedeutet, dass du so schnell surfst, wie es mit Vodafone bei dir zu Hause möglich ist, mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde.
Okay, das ist schnell. Das heißt dann aber auch, wenn bei mir mehr Leute zu Hause unterwegs sind im Netz, also die eine zockt, der andere hört Musik und ich will Serien gucken, das geht alles ohne Ruckeln, Nachladen mit Giga Cable Max.
Ja.
Okay, jetzt muss ich das nur noch an den Start bringen.
Und jetzt wird's erst richtig einfach. Vodafone kümmert sich um alles. Die stellen deinen Internetanschluss so schnell wie möglich um und das kostenlos. Und wenn du noch keinen passenden Highspeed-Kabelrouter hast, bekommst du die Vodafone Station kostenlos zugeschickt.
Okay, wenn ich Giga Cable Max jetzt haben will, sofort, was mache ich dann?
Im Netz gehst du direkt zu vodafone.de/gigacable oder du gehst ganz oldschool, das würde ja super zu dir passen, Jochen.
Ja, genau.
Analog zu Fuß in Vodafone Shop um die Ecke, weil die wissen natürlich alles zu Giga Cable Max.
Ich jetzt übrigens auch. Wir jetzt übrigens auch. Danke, Chefin, und lasset den Podcast beginnen.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hallo, liebe Menschen. Jochen Schliemann hier, mir gegenüber sitzt Michael Dietz.
Hallo, liebe Menschen, ich schließe mich da an. Guten Tag.
Guten Tag, wir sind die beiden Jungs vom Reisen, Reisen, der Podcast. Und wir heißen euch willkommen zu einer neuen Folge. Der Michi schenkt sich noch einen grünen Tee ein.
Ich muss mal sagen, ich trinke jetzt deinen grünen Tee mit. Somit hast du mich beeinflusst. Als wir noch jung waren, also letztes Jahr, habe ich immer noch so ein Glas Wein getrunken oder ein Bier. Jetzt trinke ich auch grünen Tee, weil ich jetzt auch so viel älter bin, also ein Jahr älter.
Ja, gerade unter Alkoholeinfluss altert man ja noch schneller.
Wahrscheinlich waren die Folgen besser, aber das weiß ich ja nicht mehr.
Ja, das ist das Schönste daran.
Ja.
Man kann sich das einfach einreden.
Prost.
Hallo, wir sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freuen uns auf das heutige Reiseziel, das tatsächlich in mir einige Assoziationen hervorruft.
Ja.
Schöne Assoziationen, teilweise klischeebehaftete Assoziationen.
Auch das.
Aber auf jeden Fall jede Menge Bock, weil ich da zum Beispiel noch nicht war. Das Allgäu.
Das Allgäu. Das Allgäu klingt halt wie Opa und Oma.
Kuhglocke, so, also ding, ding, ding.
Ja, Kühe, Käse,
ja.
Wandern und exakt darüber spricht sie mir auch. Nein, das Allgäu ist das Allgäu. Ich war in den letzten 3 Jahren dort zweimal und es ist großes Abenteuer. Es ist wunderschön und wenn man nicht zur Hauptsaison hinfährt, hat man da auch echt Platz. Und das Tolle am Allgäu ist, es ist was für die Augen, weil es wunderschön ist. Es bietet was für den Kopf, weil man da echt super entspannen kann und diese Schönheit aufnehmen kann. Man kann dort auch relaxen. Es ist ja auch so ein magischer Ort. Also es gibt wirklich viele magische Orte im Allgäu, wo es ganz viel auch so Yoga-Retreats gibt und so Buddha-Seminare und Zen-Buddhismus. Also das gibt es da auch. Und dann ist es halt riesiges Abenteuer, Gleitschirmfliegen. Wir fliegen heute, wir gehen heute in die Luft, Jochen.
Uiuiui.
Gleitschirmfliegen, Hiken, Mountainbike, Schluchten, Wasserfälle, raue Natur, Kajakfahren, Trekking, gibt's alles im Allgäu.
Cool. Also jetzt schon Bock. Vorher 1-2 kleine Infos nur, die wir euch nicht ersparen wollen. Zum einen wird kurz nach dieser Aufzeichnung, beziehungsweise nachdem diese Folge erscheint, sagen wir mal so, denn wir wissen ja nicht, wann ihr sie hört, ob im Jahr 2042 oder jetzt halt im Jahr 2020.
Das wäre schön.
Kann doch sein.
Ja.
Wer weiß, wie du dann aussiehst, egal wie viel grünen Tee du da trinkst.
Wenn ich so viel grünen Tee trinke von dir, dann bin ich wahrscheinlich 2042 10 Jahre jünger als jetzt.
Ja.
Und rechne das jetzt mal bitte aus.
Und wenn das so weitergeht, bist du irgendwann wieder Kleinkind. Dann darf ich dich Wie dem auch sei, am 26.02.2020, am Aschermittwoch, treten wir auf mit Domian, Jürgen Domian, dem Night Talker in der Kulturkirche in Köln. Das sei nur gesagt, das passiert ein paar Tage, nachdem dieser Podcast erscheint. Und ein paar Karten gibt es noch, tatsächlich nicht viele. Also wer Bock hat, gerne vorbeikommen. Wir glauben, es wird ein sehr besonderer Abend, weil wir über Reisen sprechen, über alleine Reisen, über Reisen im Kopf, spirituelles Reisen, ein paar Orte, an denen sowas möglich ist, unter anderem Lappland, Japan, Indien und so weiter, und vor allen Dingen auch mit Jürgen reden, mit Jürgen Domian, ein ganz besonderer Mensch und ein ganz besonderer Abend, auf den ich mich sehr freue, auch noch an einem besonderen Ort, nämlich der Kölner Kulturkirche.
Ja, es wird noch so ein, zwei kleine Überraschungen geben. Wir sind natürlich auch da, ne?
Ja.
Also Jürgen ist da, wir sind da, ich komme mal vorbei.
Ja.
Und ja, Location ist super, also an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es gibt noch ein paar Restkarten, also zwei Drittel ist schon voll, aber ein bisschen was ist noch Platz.
Genau, und Anfang März dann treten wir noch zweimal auf, nämlich in der Hauptstadt, in Berlin.
In Berlin.
Das sei nur kurz erwähnt, wir treten auf der größten Reisemesse der Welt auf.
Ja, das ist die internationale Tourismusbörse, ist wirklich die größte Reisemesse auf diesem Planeten.
Die ITB. Und da treten wir auf, weil uns diese lieben Menschen der ITB gefragt haben, ob wir ihr Bühnenprogramm gestalten wollen. Wir treten dort auf am 7.3., das ist ein Samstag, gegen 14 Uhr auf der großen Bühne im Palais.
Oh,
so
Palais.
Heißt das, Palais der Hirre.
Palais, Bonnet. Endlich mal, weißt du, Palais, das klingt so, wir treten im Palais auf.
Ja, ja, nicht mehr vorbei, ja. Ist die Zeit der ranzigen Clubs.
Ja, ne? Jochen im Frack.
Ja.
Weil er es einfach tragen kann, weil er die Figur hat, weil er einen Körper hat, weil er in hohen Schuhen laufen kann. So Frack und Hochhackige, Jochen?
Lass es raus, Michael.
Ich habe Bilder im Kopf.
Ja, 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 schön, das freut mich. Kopfkino.
Ja.
Am 7.3. tun wir das auf der ITB, da treten wir auf. Und am 6.3., einen Tag vorher, am Freitag, treten wir gegen 17 Uhr auf der großen Bühne des Berlin Travel Festivals. Das ist ein etwas kleineres Event als die ITB, gehört aber zur ITB dazu. Und es ist so ein Festival, das so ein bisschen neueres Reisen, frischeres Reisen, alternativeres Reisen präsentiert. Also eine gewisse andere Art des Reisens. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Wie gesagt, gegen 17 Uhr am Freitag. Ihr könnt zu beiden Messen, Veranstaltungen einfach hingehen, da ganz normal dran teilnehmen, euch das alles anschauen. Klar, kostet ein bisschen Eintritt. Aber dann zum Beispiel als Kirsche auf der Sahnetorte eures wundervollen Reisetags treten wir dann auch noch auf.
Und dann, weil es legerer ist, Jochen, kurz eine Hosen oder so.
Du, nach dem Frack, dann halt auch eine Badehose. Wie gesagt, auf dem Berlin Travel Festival am 6.3. um 17 Uhr und auf der ITB am 7.3. gegen 14 Uhr. Jetzt aber genug der Informationen. Zurück in den Ort der Entschleunigung, abseits von Messen, Datenstau und Elektrosmog. Wir fahren jetzt da ein, wo die Kuhglocke noch Kuhglocke heißt, wo sich Hase und Igel guten Nacht sagen, in der Oper noch vor der Hütte sitzt und ein bisschen Schokolade isst. Wir gehen ins Allgäu, Michael.
Yeah. Das Ding ist ja mit dem Allgäu, es ist ja kein Bundesland oder keine festgezurrte Region. Das Allgäu ist so der Begriff für eine Urlaubsregion, die zum Teil in Baden-Württemberg, aber vor allem in Bayern liegt. Und um das geografisch, weil ich ja ein Geograf am Tisch, Jochen, dann muss ich ja korrekt sein, ne? Geografisch einzuordnen ist das Allgäu, ist der südöstlichste Teil von Schwaben, ne? Am Nordrand der Alpen. Und der große Teil liegt aber in Bayern. Ne?
Mhm.
Und es gibt so Orte, die hat man schon mal gehört, Kempten zum Beispiel. Ne? Ist die größte Stadt im Allgäu und ist auch so eine Studentenstadt. Und dann gibt es noch so Städte wie, und da surfen wir nachher vorbei, in Wangen, das ist in Baden-Württemberg. Das kannte ich vorher nicht. Das ist also so eine kleine Stadt, so 25.000 Einwohner, wunderschön. Laufen wir nachher vorbei, malerische Altstadt, wow. Dann gibt es noch sowas wie Memmingen, hat man auch schon mal gehört, und Füssen. Füssen, Schloss Neuschwanstein.
Ah, okay. Ne? Das gehört dazu.
Das ist auch Allgäu.
Ach, Scheiß. Okay.
Und da laufen wir nachher auch vorbei am Schloss Neuschwanstein mit all seiner Schönheit und all seiner
Tücke. Aber erstens, du sagst jetzt viel, wir laufen da vorbei. Das lässt ja schon erahnen, was da vor sich gehen kann. Man kann da viel wandern.
Man kann da extrem viel wandern. Also das Allgäu ist für Leute, die gern laufen, wandern, hiken, tracken, Paradies, weil du halt wirklich alles machen kannst. Du musst das Allgäu vorstellen, es ist erstmal relativ flach. Das nördliche Allgäu ist relativ flach, hat aber diese großen grünen Blumenwiesen und überall gibt es Flüsschen und Seen und dann wird das immer hügeliger, je südlicher man kommt und dann wird es bergig und dann hast du natürlich die Alpen vor dir, wenn wir bis in Süden gehen, nach Oberstdorf.
Ja.
Ne? Und fast überall hast du dieses Alpenpanorama. Und deshalb gibt es für jede Schwierigkeit, also wenn jemand sagt, ich laufe gern, aber ich möchte jetzt nicht klettern oder ich bin nach 2 Stunden auch müde, hast du da fantastische Routen, aber du kannst auch, wenn du sagst, ich will es mir so richtig besorgen, ich will mal 3 Tage unterwegs sein und das mit Abenteuerwegen, vielleicht da wo auch so Wege, wo sie Seile in die Schluchten gemacht haben, wo man sich so ein bisschen dran festhalten kann, um sich sichern kann. Das gibt's auch. Also es ist natürlich ein 1A-Wanderparadies. Wunderschön. Also ich freue mich auch schon, die Bilder rauszusuchen für unseren Instagram-Account, weil selbst wenn man nicht gut fotografieren kann, du kannst gar keine Scheißbilder machen, weil es wirklich so durchgängig hübsch und schön ist, also von alpinen Bergen, sanfte Hügel, klare Seen, alles dabei und überall kannst du drumherum. Es ist deshalb auch perfekt für Familien, also wenn ihr Kinder habt, ist Allgäu Traum, weil du kannst immer was erleben, du kannst von kleinen Wanderungen, du kannst mit Lamas und Alpakas wandern gehen, also das ploppt ja jetzt überall auf, dass man irgendwie mit Tieren, die das auch mögen, wandern gehen. Also so eine Alpaka-Lama-Wanderung gibt's. Du hast überall, und das finde ich ja, wenn du mit Kids unterwegs bist, du hast überall im Allgäu immer irgendwelche Sachen, die du halt machen kannst, wo du hinlaufen kannst, zu einer Rodelbahn, zu einer Sommerrodelbahn, zu irgendwelchen Klettergarten. Ne? Also die Infrastruktur im Allgäu ist dafür perfekt, weil das Allgäu ist jetzt, da muss man ehrlich sein, ist ja kein Geheimtipp mehr. Das Allgäu ist schon seit hunderten von Jahren eine Touristenregion. Das Tolle ist aber, dass das Allgäu von der Fläche dann schon so groß ist, dass da für jeden Platz ist. Vor allem, und das würde ich empfehlen, das machen wir ja fast in jedem Podcast, dass wir sagen, wenn ihr könnt, wenn ihr Kinder habt, müsst ihr wahrscheinlich in Ferien hin. Aber selbst da geht es, wenn man es ganz gut vorplant, wenn man die Location, wenn man weiß, zu welchem Ort ich möchte, wenn man das ein bisschen plant, außerhalb von den Ferienzeiten, also im Frühjahr und im Herbst, finde ich, ist es ideal. Also gerade so das Frühjahr, also wenn ihr jetzt guckt, so Frühjahr 2020, so nach Ostern oder ab Ostern, so April, Mai, da blüht da alles. Also ich war da im Mai und da hast du, oder Ende April, Anfang Mai, und du hast da diese Wiesen und auf einmal ist die nicht grün, sondern gelb. Löwenzahn, wohin du guckst, wie schön das ist. Du hast einen blauen Himmel, du hast die Berge, du siehst oben Schnee und dann hast du diese saftigen grünen Wiesen und die sind voll mit gelben Blumen. Und das gerade im Frühling hast du auch oben, wenn du dann wirklich ins Gebirge reinläufst, hast du dann so, ich glaube, das heißt Alpenrosenblühen, dann hast du einfach so ganze Bergkuppen oder so Berghänge, so Wiesen, so Bergwiesen, die sind einfach rot oder blau. Also dieses Blühen, was man normalerweise, wo man sagt, wenn man irgendwo in Asien ist, wo man so fast erschlagen wird von diesen ganzen Farben und dieser Schönheit. Früher im Allgäu, fantastisch.
Ich sehe auch immer, also jetzt schon, wenn du sagst, sprichst jetzt von Familien, ich denke an die Leute, die keine Familien haben, du würdest jetzt von irgendwelchen Hikern sprechen, würde an die Familien denken. Das heißt, ich will sagen, jeder wird seinen Platz finden. Ne?
Ja.
Also du kannst da wirklich dann wahrscheinlich in eine der Städte, die du jetzt genannt hast, die kleineren Städte, sag ich mal, stellst du das Auto ab?
Also
oder Bahn, ich weiß nicht,
ob man. Du kannst super mit der Bahn fahren. Also du kommst mit der Bahn nach Oberstdorf, nach Kempten, nach Füssen, also ja, es ist Bayern, die haben guten Nahverkehr, öffentlichen Nahverkehr da, Bussysteme, Bahn, du kannst auch ohne Auto hin. Wenn du aber natürlich mit Familie unterwegs bist, suchst du dir vielleicht irgendwo einen Punkt im Allgäu. Das kann so eine Stadt sein, es kann aber auch ein Dorf sein. Ne? Also es gibt überall gibt's Hotels, Pensionen, es ist auch für jede Preisklasse was da. Ferienwohnung, Airbnb, also
Campen.
Also geht auch, campen in Kempten geht, glaube ich, auch. Also du kannst überall campen, du kannst mit deinem Bus, mit deinem Bulli da durchfahren, mit dem Campervan. Es ist alles da.
Und jeder findet seinen Ort. Also genau. Das ist mir das Wichtigste, dass wenn ich jetzt, weiß ich, mit Kindern da wäre oder mit Hunden da wäre, oder was auch immer, jeder findet so seinen Ort, in dem er das machen kann, was er will. Selbst auf, weiß ich, 5 Jungs, die sich jedes Jahr einmal treffen und wandern gehen wollen und einen Kasten Bier mit dem jetzt gar nicht groß saufen oder aber einfach so, jeder kann so sein Ding machen.
Jungstour, Mädelstour geht auch. Mhm, ne? Also es ist wirklich, es gibt keine Einschränkung. Mhm. Ich würde die Einschränkung, würde ich sagen, Nachtleben.
Ja, okay.
Also
ja.
Wenn du jetzt, wenn du, also ich würde in Kempten, ich hab's ja eben gesagt, in Kempten ist ein bisschen, ist eine Studiestadt, hat so ein bisschen studentisches Flair, ist ein bisschen moderner, da gibt's auch eine große Veranstaltungshalle, da gibt's Partys und Konzerte, aber das ist das, warum ich nicht ins Allgäu fahre eigentlich für Nachtleben. Natürlich hast du, wenn du jetzt mal das, die Wintersaison dazu nimmst, hast du natürlich da überall auch Après-Ski, Kneipen, wo du abends feiern gehen kannst. Aber jetzt so coole Clubs oder so, sorry, es wird bestimmt ein paar geben, die habe ich jetzt nicht gesehen oder auch nicht danach gesucht. Aber für mich ist Allgäu tatsächlich dieses Draußensein bedeutet und ein bisschen Abenteuer bedeutet. Mhm. Deshalb, das ist so die einzige Einschränkung, die ich machen kann, wo ich nichts zu sagen kann, ist halt Nachtleben. Weil du bist draußen, du bist auf dem Land, aber es ist nicht langweilig, dieses Land, weil es halt wirklich ansonsten alles zu bieten hat. Es ist wirklich für jeden Geschmack was da. Und du hast noch diese Mittelstädte und halt diese kleinen Dörfchen. Du hast Berghütten, du hast diese Alphütten. Du kannst auch ganz oben einsam übernachten. Also die Range ist breit. Ich lasse heute mal in diesem Podcast, gehen wir nur ganz kurz aufs Skifahren und auf Snowboarden, kommen immer wieder dahin, aber das ist nicht der Fokus, sondern eher Allgäu Sommermonate. Und du kannst tatsächlich an Ostern sind noch Lifte offen, also da kann man noch Skifahren, je nach okay. Je nach Wetter. Also da sind immer noch ein paar Lifte offen. So nach Ostern ist dann meistens die Saison vorbei. Also das kommt halt aufs Jahr an und deshalb kann man das gar nicht so genau sagen. Ich will starten, weil ich gedacht habe, wie strukturieren wir das, weil das so flächig ist.
Ja, ich habe gerade eine Fläche vor dem Kopf, deshalb frage ich auch gerade,
genau. Wie fängt man jetzt an? Wir fangen einfach im Süden an, Oberstdorf.
Okay, ne? Kennt man ja. Das kennt man ja.
Skispringen.
Neujahrsspringen oder sowas? Ist das so?
Ich glaube nicht, dass Neujahrsspringen ist, glaube ich, in Bischofshofen.
Okay.
Ich weiß es aber nicht genau. Ist Oberstdorf?
Ah, auf jeden Fall Skispringen.
Skispringen.
Das ist eine Schanze.
Ja, die Vier-Schanz-Tournee ist Oberstdorf, glaube ich, das erste oder zweite Springen. Und diese Schanze oder diese Schanzen, die da sind, die sieht man auch. Ansonsten Oberstdorf, ganz altehrwürdig, traditionell, bayerisch, Alpen, Ort, wo du alles hast, ne? Von Pension bis Hotel. Und vor allem, es ist ein toller Ausgangspunkt, wenn du so ein bisschen mehr alpin unterwegs bist, also so Sachen machen willst mit richtig hoch auf dem Berg, ist Oberstdorf super. Ganz nah bei Oberstdorf, und das ist wirklich gleich eins der ersten Highlights, ist die Breitachklamm.
Alter, das sagt mir nichts.
Die Breitachklamm ist die tiefste Felsenschlucht in Mitteleuropa.
Okay.
Du hast so eine Schlucht, die ist 150 Meter tief und die ist so, du kannst durch diese Schlucht, die ist so lang, so 2,5 Kilometer ungefähr. Mhm. Und dann bist du drüben in Österreich.
Okay.
Ne? Also zumindest Richtung Österreich unterwegs. Und das ist so abgefahren, weil dieser Ursprung liegt so von dieser Schlucht. Die Bilder sind so abgefahren. Also vor 10.000 Jahren, ne, Gletscher ziehen sich zurück.
Ja.
Und das war alles voller Schnee und Eis. Ja. So, das zieht sich so zurück und unten hast du halt noch einen rauschenden Fluss. Mhm. Und die haben diese Schlucht, weil die so abgefahren ist, wurde die schon so Anfang, ja, vor 100, 115 Jahren, hat der Pfarrer von dem Dorf da, also von dem Dorf bei Oberstdorf, Tiefenbach heißt es auch noch, da war diese Schlucht halt da und das war immer schon so ein bisschen Abenteurergebiet. Und dann hat der Pfarrer von dem Dorf gesagt, wir müssen die irgendwie zugänglich machen, dass es auch ungefährlich ist für den Tourismus. Und dann kommen auch Leute und da kriegen wir Geld. Schlauer Pfarrer. Ja. Das heißt, in dieser Schlucht sind ganz viel so Stege reingebaut. Du kannst da also ganz ungefährlich durchlaufen durch diese Schlucht.
Was heißt oben oder unten durchlaufen?
Unten.
Ach, unten, okay.
Ja. Unten, also so ein bisschen, also in, eigentlich in der Mitte. Du läufst nicht unten direkt am Bach entlang,
ja.
Nicht die meiste Zeit, sondern du läufst dann quasi auf so Stegen und so auf so Holzbrücken.
Aha.
So da durch. Und von da, und das ist das Tolle, dass es so gebaut ist, weil du hast unten die ganze Zeit das Rauschen dieses Baches und des Wassers. Und gerade im Sommer, wenn du im Sommer da bist, da wird es ja halt in Süddeutschland auch richtig warm.
Jo, schön
es kühl. Ist da halt super schön kühl.
Und dann noch so ein bisschen vielleicht so Wasser, also dass so ein bisschen Wasser in der Luft noch, so ein bisschen
genau.
Diesig sozusagen.
Genau.
Geil.
Und das ist allein schon großartig. Und du läufst durch diese tiefe Schlucht und du kannst nach unten gucken und nach oben gucken. Überall sind völlig halt über die Jahrmillionen, Jahrtausende halt so Felsformationen entstanden. Die, so riesig fette Felsen, die da so dazwischen hängen, wo man vielleicht denkt, oh Gott, fallen die vielleicht mal runter oder so. Also ganz, ganz abgefahren. Es sieht alles schön aus da drin. Auch der Tipp, früh morgens kommen. Das Ding macht meistens so um 9 oder um 10 auf. Informiert euch mal auf der Homepage. Ich glaube, um 9 macht das auf oder spätestens um 10. Und da rein, und da bist du dann auch relativ allein, weil über Tag kommen dann auch Busse. Ne? Also weil es so einfach ist, kann da eigentlich fast jeder durch. Ne?
Kostet sowas Eintritt? Nee, ne? Höchstens, also zumindest bisschen, nicht erwähnenswert.
Ja,
also
ist nicht erwähnenswert. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich da was bezahlt habe. Ich glaube schon, ja, es kostet, glaube ich, Eintritt.
Aber hatte ich viel. Zumindest nicht an den Rand des Ruins gebracht.
Nein,
Weil ich meine, ich stehe mir nur gerade auch, also hast du vielleicht nicht gesehen, aber so, wenn das dann Sommer ist und eine Schlucht und so ein bisschen Wasser in der Luft, natürlich auch schönes Regenbogenkapital natürlich. Das kann natürlich passieren.
Ne? Ja, hast du da immer. Also hast du hatten wir in der Folge in Südtirol ja auch, ja. Ne? Also überall, wo halt Wasserfälle oder wo es rauscht und spritzt und dann die Sonne dazu kommt, hast du das natürlich auch.
Schön.
Und du hast da, und du kannst da auch im Winter durch. Also es ist nicht nur im Sommer cool, die Breitachklamm, sondern auch im Winter. Und dann, wenn es dann richtig kalt ist und das alles gefriert. Das sieht halt auch, da war ich nicht, aber ich hab mir Bilder von angeguckt. Und dann hast du halt wirklich so eine Märchenlandschaft aus Eis und Schnee. Es blubbert unten noch das Wasser vielleicht unter dem Eis. Und manchmal hast du so riesig lange Eiszapfen, ne? Weil überall ist ja Feuchtigkeit in dieser Schlucht.
Geil.
Und du hast also wirklich so wie so Eisvorhänge dann teilweise, Alter. Unter denen du durchgehst. Alter. Also es ist wirklich ein Traum.
Fotografen.
Ja, also da, wie ich sag ja, im Allgäu kann jeder schöne Bilder machen. Und was ich auch gesehen habe, als ich nochmal recherchiert habe, weil ich nur im Sommer da war, es gibt im Winter da nachts auch so Wanderungen durch, das muss man sich aber buchen, da gibt's dann nur spezielle Termine, mit so Fackeln. Also das heißt, du hast so eine Fackelwanderung dadurch und das ist natürlich märchenhaft. Ne? Also wenn du das vorstellst, stell dir halt so eine Schlucht vor.
Ja, das hält ja aber schon auch.
Ja, und da ist alles vereist und du läufst da mit Fackeln durch und es ist irgendwie alles safe und die Atmosphäre, also die Sommeratmosphäre war schon toll. Da morgens, weil da war es noch ruhig, dann hörst du auch, ne, irgendwann hörst du dann, keine Ahnung, irgendwann mal jemand schreien oder Echo machen und so.
Ja.
Aber wenn du so früh morgens durch bist, toll.
Schön.
Also das ist schon mal Breitachklamm, absolutes Highlight. Mhm. Wusste ich auch nicht. Also ne, hat man nicht so auf dem Schirm. Das finde ich ja in Deutschland oft so, dass wir so Naturdinge haben, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wo du, keine Ahnung, wären die in Peru oder in Kanada, würde man auch in einer Stunde einen Podcast drüber machen. Ja. Wir haben oft die Sachen halt einfach vor der Tür.
Ja, ne? Das ist total richtig. Also ich habe ja bei der Reiserei habe ich dann natürlich nicht in der Kindheit oder Schulzeit natürlich nicht ganz große Fernziele angesteuert, aber dann irgendwann war schon die Politik vor mir so, dass ich eher die Ziele wähle, wenn ich jünger bin, die weiter weg sind, weil irgendwann habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr auf die Anreise. Jetzt kommen natürlich auch noch andere Faktoren hinzu, dass man nicht mehr so oft so
nachhaltiges Reisen, ja.
Genau, sowas. Und habe mir dann so ein paar Sachen aufgespart und so, deshalb ist es genau das, was du sagst, also die Exotik im eigenen Lande. Ne? Ich hatte irgendwann mal nach so irgendeinem Trip, wo ich relativ weit weg war und auch relativ viel mit Natur gemacht habe, ein paar wilde Tiere gesehen habe, irgendwie lag am Bahnhof bei der Rückreise lag irgendwie so ein Heft rum, Nationalparks Deutschlands oder so. Und da war so ein Special über den Luchs zum Beispiel. Der Luchs.
Okay,
ne?
Yeah.
Und dann siehst du diese Bilder von diesem Tier und das ist genau das, was du sagst, dass du halt einfach so in Peru würde ich dann irgendwie mal 300 Kilometer in so einem Local Bus abreisen, über 16 Berghänge und 32 Stunden Busreise, um da teilzusehen. Dabei ist das Ding halt irgendwie gefühlt irgendwie ein paar hundert Kilometer mit der Bahnreise entfernt. Gut, Luchse sieht man verdammt selten.
Yeah.
Aber die Exotik ist ja durchaus gegeben und diese spektakuläre Natur. Deshalb hast hast du mich auf jeden Fall damit sozusagen an deinen Lippen hängen, weil ich da definitiv, und da freue ich mich auch drauf, was die Nahziele angeht, einfach einen großen Nachholbedarf habe. Deshalb ist das durchaus interessant. Das klingt ja wirklich einfach spektakulär und wäre in einem anderen Kontext sogar exotisch, aber es ist halt einfach vor der Haustür und umso schöner.
Ja, es ist wirklich toll da. Und deshalb, ich mag dieses Oberstdorf so als Basecamp quasi, weil du von da halt drumherum echt viel hast. Du hast sowas wie diese Klamm, da halt über Tag auch viel los ist, ne? Also das ganze Jahr, deshalb wie immer morgens oder am späten Nachmittag hin. Die macht so meistens, ich glaube im Winter macht die so um 4 Uhr zu und im Sommer um 5. Also da auch dann eher so dann am späten Nachmittag halt hin. Sind nur 2,5 Kilometer. Du kannst da durchlaufen und auch wieder zurück. Es gibt aber noch einen Rundweg, den habe ich nicht gemacht, aber ein Kumpel von mir hat den gemacht, der ist so 5 Kilometer. Ein Rundweg dann wieder zurück, nicht durch die Klamm. Und der muss auch toll sein. Mhm. Also da gibt's halt auch wieder alle möglichen Optionen und dann bist du dann ein paar Stunden halt unterwegs. Aber das ist ein super Wandertag, cool. Würde ich mal sagen.
Ja, stopp. Cool.
Wenn wir bei Oberstdorf und beim Wandern sind, was ich immer, es gibt tausende von Wanderwege und da surft einfach, wenn ihr da wandern wollt, einfach durchs Netz. Es gibt verschiedene Wege oder Vereine, die Wege da anbieten. Guckt euch an, was euch passt. Sucht euch das Richtige aus. Ich will nur zumal ein Ziel mal sagen, was ich toll fand. Und zwar fand ich toll, es gibt ja diese Almhütten, also die nur im Sommer halt ja belebt sind, wo da Menschen leben. Also diese Alpen heißen die. Und es gibt so eine historische Hochalp, die Petersalp bei Oberstdorf. Mhm. Du musst dir so vorstellen, dass du auf 1300 Meter Höhe und die ist eigentlich nur so von ja April, Mai, Juni bis Oktober halt offen. Mhm. Und diese Alp, da steht halt das ein Häuschen und da ist Bewirtung oder sind halt Menschen, die Kühe, die auf diesen ganzen Weiden halt stehen, halt durchbringen, füttern, gucken, dass denen nichts passiert. Lustigerweise waren das halt früher irgendwie so Almöwis, ne, die so Eremiten, die da so oben waren. Mittlerweile ist das voll im Trend, diese Alphütten da im Allgäu. Ganz viele Leute wollen das machen, auch so aussteigermäßig, ne? Also es gab eine Zeit, da hast du die gar nicht bewirtet gekriegt, diese Hütten. Und mittlerweile musst du dich dazu bewerben und hast vielleicht Glück, irgendwann in irgendein paar Jahren so eine Alphütte pachten zu können für den Sommer. Und ich habe da einen Typen kennengelernt, den Wolfgang, der eigentlich Skilehrer ist. Und der macht halt die Skisaison.
Ja.
Und im Sommer ist er mit seiner Familie, mit den kleinen Kindern, ist er die ganze Zeit auf diesen 1300 Metern auf dieser Petersalp. Und kümmert sich da um Kälber und Rinder, so 45 Stück. Ne? Und der macht mit seiner Frau da aber auch Gastro. Also du, Okay. Das ist ein super Wanderziel. Ist kein Hotel.
Es geht um Restaurant eher.
Nicht mal ein Restaurant, es ist eher so ein Café. Und das liegt halt im Rappenalptal. Und wenn du da hoch bist, also das ist wieder umgeben von Gipfeln, Bergwiesen. Also du brauchst so von Oberstdorf, mitten im Dorf, in Oberstdorf oder in der Nähe vom Dorf ist die Fellhornbahn. Das ist auch so ein Skigebiet, das Fellhorn. Und da gehen halt, die Fellhornbahn ist halt Gondeln hoch in die Alpen rein. Mhm. Und da ist ein großer Parkplatz und von da läuft man los, so sagen wir mal, je nach Geschwindigkeit 2 bis 3 Stunden. Und von diesem Parkplatz da hoch ist auch alles ausgeschildert, findet man dann. Man hat ja auch mittlerweile überall Netz. Und da gehst du halt hoch und das ist wirklich Bilderbuch. Also wenn ihr das in einem Film oder Bild gemalt, diese Petersalp und das drumherum ist wirklich schön. Da steht diese Hütte aus Holz, die stammt aus dem 17. Jahrhundert. So lang gibt's diese Hütte da oben. Und auch die Bewirtschaftung da, das ist irgendwie kein Schnickschnack. Es ist alles schön basic. Ne? Die haben halt drumherum diese Kühe.
Ja.
Ne? Und da gibt's natürlich dann da kleine so hausgemachten Käse, selbstgebackenen Kuchen, vierte Mahlzeit, Jochen, vierte Mahlzeit, ja, mit Blick auf die Gipfel.
Und ich sehe halt schon die vierte Mahlzeit und dann das Abspannen, also das Entspannen von dem wahnsinnigen Stress, den man vorher hatte, irgendwo hinlegen in der Sonne im besten Fall. Und dann nach einer Stunde hast du ja Bock auf Käse, Schinken, so. Weißt
ja.
du, das kann ja dann auch alles, genau. dann kann er praktisch so durchgleiten und dann zu spät nach Hause und so das ganze Spiel halt, ne?
Ja.
Schön.
Buttermilch. Die, ey, da Buttermilch trinken. Hammer. Machen geil. Die halt alles selbst. Und
Alter, kommst du so hochgekämpft vom Wandern.
Ja,
und dann hast du so dein durchgeschwitztes, also Michael natürlich, ich natürlich nicht. Wir haben ja neulich in Utrecht bei Dietzelhoff, ne, also der mit dem Surfbrett. Und dann kommst du so der als der abgekämpfte Wanderer nach oben und trinkst so ein Glas Buttermilch. Wo so ein bisschen Buttermilch noch am Rand des Mundes noch so runter an deinem Kinn runter. Weltklasse,
Michael. Und das ist halt, das Tolle ist, und ich trinke eigentlich gar keine Milch. Ne? Also so, ich bin ja so Hafermilch-Typ,
okay.
weil ja eigentlich auch die, finde ich, und ich glaube, das ist auch wissenschaftlich so, aber da wollen wir nicht in die Diskussion, so Milch, so Kuhmilch ist ja jetzt eigentlich kein Nahrungsmittel für Erwachsene, aber da halt dann mal so eine frische Buttermilch mal schön runterlaufen lassen.
Vor dem Bergpanorama.
Oh. Also das ist, das ist flashig. Wenn man dann Glück hat und hat tolles Wetter und die Aussicht, also das ist tipptopp. Also,
aber dann bist du ja schon voll in dem Bild drin, das ich halt hatte. Und wenn sich Klischees im schönen Sinne erfüllen, ist das doch wunderbar.
Und der Wolfgang, weißt du, und das Coole ist, das sind junge Leute, sag ich mal, ne? So in unserem Alter, um die 40, die sind völlig
Alter.
Ne? Ja, Familie, Leute. Kleine Kinder, völlig entspannt, völlig cool, lustig. Wie gesagt, kein Schnickschnack. Da schicke ich euch gerne hin. Also da auf die Petersalp, macht das. Es ist echt toll da. Ist so ab Mai, Ende Mai bis Anfang Oktober. Und ich glaube so 3 Stunden. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Also jetzt mit diesen Zeitangaben nagelt mich nicht fest. Aber da kann man einen tollen Tag, einen tollen Wandertag
machen. Ja, klingt nach einem guten, schönen, sonnigen Tag, wenn es den dann gibt, wenn man da ist. Ich muss mal kurz einhaken. Also als klassischer Vertreter der Menschen, die in der Stadt arbeiten, im Zweifel in einem Medienberuf, ist das ja jetzt das Szenario, von dem ich jeden Tag träume. Ne? Also ich bin ja auch sehr gut in der Verklärung dessen, dass das ja auch Arbeit ist, dass man da wohnt, dass man natürlich auch zu tun hat mit so einem Café.
Die haben da echt zu arbeiten
aber oben auf der Alp. Spielen wir es mal kurz mal durch, dass natürlich alles total entspannt ist und sonst was. Das heißt, wenn ich jetzt, also nehmen wir mal an, also du weißt ja, dass bei mir handwerklich richtig wenig geht.
Noch weniger als bei mir und das ist schon dritte Liga. Das
geht, 2 linke Hände, lauter Daumen, Alter. Da ist gar nichts.
Ja.
Nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie, komme von meinem Medienjob nach Hause und sage so, Mensch, ich muss raus, ich brauche mal eine Auszeit. Ich könnte da theoretisch mich bewerben, und wenn ich mich bewerbe, müsste ich aber den ganzen Sommer das Ding bewirtschaften. Das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du 3 Wochen da bist und meine Kuh ums Haus führst.
Das ist schon, das ist jetzt nicht so ein Work-and-Travel-Spaß. Ne?
Okay.
Also das sind ja Leute, die pachten das dann und aber es gibt den Trend, ich habe einen langen Artikel gelesen, wo halt dann genauso Leute wie du dann sagen, ich brauche ein neues Leben, ich schaffe das irgendwie alles nicht mehr, ich brauche Kopf frei. Und
mach dich nicht witzig über mich.
Nein, lustig mach ich mich. aber man kann sich ja mal angucken.
Aber das ist schon geil. Also ich meine, ich vergebe mich jetzt kurz der Verklärung hin, aber das ist natürlich schon schön. Da haben die Strom, werden sie haben, fließend Wasser wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber ich meine, wenn ich mir die Ruhe da vorstelle, wenn die Leute dann, also Leute wie du in dem Moment, die ihre Buttermilch da trinken, irgendwann wieder wechseln.
Am späten Nachmittag wieder abhauen. Ja, und da wird aber Käse gemacht und der Kuchen für den nächsten Tag gebacken und so. Also das ist schon ein Lifestyle, glaube ich, da oben, den möchte man wirklich. Und aber bevor man, ich würde mal sagen, bevor Leute wie du, Jochen, jetzt sofort sagen, ich kaufe mir so ein Ding oder ich pachte mich da ein, fahrt erstmal hin.
Sprecht mal mit Leuten. Ich mach das straight im Internet.
Ja, du musst dich ja mit Kühen und Kälbern auskennen und die müssen ja auch alle gesund bleiben über den Sommer. Ne?
Ja, ich
dann,
auch.
Dann wird vielleicht auch mal so, wird ein Kälbchen geboren, ne? Handschuh bis zur Schulter, da hilfst du vielleicht mal bei der Geburt, ich weiß es nicht. Kannst du sowas?
Mach mal weiter. Nee, mein Gott, klingt ja nur so wunderschön.
Ja, ich wollte das jetzt nicht einreißen. Das
ist schon gut.
Aber es ist wirklich für einen Urlaub oder für Reise ist das toll.
Klingt fantastisch.
Und so Orte hast du da halt wie Sand am Meer.
Und beide Sachen, die du jetzt genannt hast, nehmen wir mal an, ich bin jetzt wieder der Städter, der jetzt nicht ganz gleich über eine ganze Almhütte irgendwie mietet, sondern der jetzt sagt, so herzenlanges Wochenendezeit, könnte nach Oberstdorf und könnte diese beiden Sachen erledigen, klingt schrecklich, aber könnte diese beiden Sachen zum Beispiel erleben, wenn er so ein Wochenende in Oberstdorf macht.
Genau. Dann würde ich aber sagen, dass man sich so genau plant, dass man auch das macht, was ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe.
Na.
Und ich wollte sowas eigentlich nie machen, aber ich habe es dann doch gemacht. Und das war eine Nummer, wo ich sage, wow, das war echt so einer der Momente, der war so flashig, wo ich jedem nur empfehlen kann, das zu machen. Paragliding. So ein Tandemflug.
Ach, diese Segeldinger da, ne? Wo du mit so einem Kollegen drauf bist, der dann vom Felsen runter und dann gleitest du so in der Luft.
Genau.
Und du fliegst runter, ohne Motor, gleitest runter.
Genau. Und das Ding ist, ich bin ja jetzt, I don't need the kicks von Bungee-Jumping oder irgendwie Geschwindigkeit.
Hast du mal gemacht, Bungee-Jumping?
Nee, du?
Nein. Ich war auch immer der Typ, der da mal geguckt hat und einfach froh war, dass ich keinen Schiss hatte an dem Tag. Also, da, wie gesagt, das alles gut, ne?
Ja.
So, und aber ich habe irgendwie so Angst, da, also ich brauche es jetzt nicht, das Prinzip, aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, nur ich bin es tatsächlich auch nicht so.
Ja, ich auch nicht, komplett nicht. Also ich bin, also so, dass ich jetzt, also ich finde so, wie heißt das, wo du dich so dranhängst, wie heißen diese Ziplines, wo du so quasi ein paar hundert Meter oder einen ganzen Kilometer, sowas finde ich cool, ne? Aber ich brauche jetzt nicht diesen Bungee-Jump-Moment, dass ich mich überwinden muss, um da runter zu springen. Mhm. Ist jetzt normalerweise nicht so meins, dass ich jetzt so...
Ja, so geil, ich hatte Angst.
Danger-Seeker oder so, bin ich gar nicht. Mhm. Aber dieser Tandemflug, Leute, das war wirklich traumhaft. Das war auch in Oberstdorf, Nebelhorn. Erstmal das Nebelhorn. Sagt dir vielleicht vom Namen was. Nebelhorn und Alpen, großer Berg. Du kannst direkt im Zentrum von Oberstdorf mit der Nebelhornbahn, die bringt dich dann auf 2200 Meter Höhe.
Mhm.
Und dort oben ist schon mal, da ist so eine Sonnenterrasse. Und dort oben hast du erstmal den Ausblick der Ausblicke. Es gibt immer wieder im Allgäu so diese Superlative der Ausblicke. Von dort oben, da kannst du mal Berge zählen. An einem guten, klaren Tag siehst du da 400 Berggipfel.
Das sind die Alpen dann, ne?
Ja.
Oh, das ist schon geil.
Ne?
Und dann auch so noch ein bisschen Schnee behangen wahrscheinlich.
Ja,
das ist schon geil. Das ist schon geil.
Und von da oben, Jochen, bin ich runtergeflogen. Nach Oberstdorf zurück.
Also jetzt, Entschuldigung. Hat schon ein bisschen Schiss gehabt.
Das Ding war, ich hatte ein bisschen Schiss, aber dieser Schiss wurde mir genommen. Denn, jetzt kommen wir wieder zu unserem All-Time-Favorite, wir beide sind ja sehr groß, fast 2 Meter. Mhm. Ich kann ja nicht ungeübt alleine darunter fliegen, das heißt, ich brauche einen Tandemsprung.
Ja, sicher.
Das heißt, du musst ja jemanden suchen, der halbwegs so groß ist wie ich und so schwer. Habe ich natürlich nicht gefunden, aber hab einen Profi gefunden, der sagt, der war ein bisschen kleiner als ich, der hat mich angeguckt, du bist ja, sagte zu mir, ich fühlte mich geschmeichelt, du bist ja so ein sportlicher Typ, nervenstark, so, ja, erstmal, ne, alle bescheidener beiseite, erstmal mit einem Doppelja beantwortet und dann sagt er, dann machen wir das. Und dann bin ich mit dem die Nebelhornbahn hochgefahren und da hat er mal diesen richtig großen Gleitschirm genommen, ne, der hat so 40 Quadratmeter, wie eine Bude. Der ist dann, der legt das, der ist so eingepackt, dann legt er das so aus auf dem Schnee. Mhm. Und das ist.
Ach, da ist Schnee dann.
Da ist Schnee, da oben ist immer Schnee.
Okay.
Und vor allem im Frühjahr ist da oben auch noch Schnee. Also da konnte man auch sogar noch runterfahren. Das ist ein riesen Skigebiet, also die haben 40 Kilometer Pisten da oben.
Ja, ich weiß ja, wo ich herkomme. Ich habe ja keine Berge in
Schleswig-Holstein. Norden, genau. Und auf jeden Fall hatte ich keinen Schiss, weil er dann sagte, also ich hatte erst so ein bisschen Schiss und dann, wenn du diesen Schirm dann siehst,
den Apparat
siehst und die Größe und wenn derjenige dir erklärt, wie das funktioniert, verlierst du so ein bisschen an Schiss, weil du merkst, okay, das ist alles durchdacht, der Typ ist cool, wir gleiten ja, wir stürzen nirgends runter und selbst wenn da irgendwas an dem Schirm wäre, der ist so groß in der Fläche, da kann, also das ist hundertprozentig ist nichts sicher, aber es ist 99% sicher.
Aber du stehst ja irgendwann an so einer Klippe, Alter, und dann heißt es so, hops, hops.
Nee, mein du Hirschchen. Stehst nicht, du rennst auf sie zu. Und jetzt kommt's. Normalerweise, wenn du eine Normalgröße hast, also nicht so ein Genmutant wie ich, rennt halt der Typ mit dem, der Profi, der rennt auf die Klippe zu,
ja.
auf die Kante zu. Hm. Er sagte dann, du musst rennen, ne? Weil ich bin ja größer.
Ja.
So. Und da, wenn, und dann haben wir das geübt vorher, ne? Und ich sagte noch so, Alter, was ist, also du rennst ja durch den Schnee. Du rennst dann, du hast dann vorne hast diese Klippe und dann hast du schon noch so 50 bis 100 Meter, bevor du halt ins Nichts reinläufst. Da muss ja diesen, oben auf dem Berg muss ja erstmal der Gleitschirm hoch, ne? Mhm. Der hält dann so in Wind. Mhm. Der hat auch alles dabei. Die haben Technik dabei, ne, Windmessungen und alles mögliche Geräte, Gerätschaften da irgendwie in diesem Gurt da drin. So. Und dann hast du den da in diesem Gurtsystem, der vor dir. Und dann habe ich gefragt, was ist, wenn ich stolper? Was ist, wenn wir
an
die Richtung Klippe rennen? Was ist, wenn ich stolper? Und die Antwort hat mich extrem beruhigt. Er sagte, du stolperst nicht.
Stark.
Stark, ne?
Ja, finde ich cool. Ja.
Und das war aber sehr lustig, großartiger Typ. Und dann kommt dieser Moment, wo der dich halt anschreit, wie in so einem Rocky-Film, wenn trainiert wird. Lauf, 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 lauf. Und du läufst Richtung Abgrund.
Boah, ja.
Du läufst da einfach drauf zu, hast diesen Typen vor dir, irgendwie wie so ein Känguru-Baby. Man sitzt hier hinten und der Typ vorne. Und dann gibt's halt diesen Moment, wo du halt dann immer diese Klippe dann gehst. Aber du merkst sofort, dass dieser Gleitschirm dich sofort hasst. Es gibt keinen Moment, der irgendwie awkward ist oder dir in den Bauch schießt, sondern du gleitest. Sofort.
Und darunter ist jetzt nicht sofort 300 Meter Schlucht, sondern es geht erstmal relativ sanft bergab oder so. Also wenn jetzt doch was passieren sollte, fällst du erstmal nur 10 Meter tief oder so. Oder geht das richtig straight runter?
Naja, das geht schon straight runter.
Und da rennst du drauf. Also du musst dich entschließen, aktiv auf.
Musste ich jetzt, weil ich so groß bin. Normalerweise hängst du da hinten drauf und der Typ vorne rennt und dann zack.
Okay, aber gut, genug des Schrecklichen und dann wird's schön.
Und dann, das war so großartig, das ist wirklich nicht in Worte zu fassen, wenn du da oben bist. Weil, also am Anfang war das für mich gar nicht real. Es fühlte sich so an, als hätte ich so eine Virtual Reality Brille auf. Du kannst es in dem Moment, du merkst es auch, das ist wie so ein Glücksgefühl, also irgendeine Ausschüttung von Hormonen, dass wahrscheinlich einfach die Freude, dass du nicht gestolpert bist, ne, dass du überhaupt in der Luft bist. Und dann war ich halt gespannt, wie schnell sich das bei mir so einstellt, dass ich das genießen kann, dass es nicht so aufregend ist. Und bei mir war das dann relativ schnell okay, weil ich das erstmal das so unreal war und dann, als ich merkte, wie ruhig das da oben ist, wie entspannt das ist, und dann wurde ich ruhig und dann gibt's halt so viel zu gucken. Also wenn du da über diese Alpen gleitest, es ist so absurd viel zu gucken und spannend, da oben herrscht eine Ruhe. Und ich hatte natürlich auch noch Glück erstmal mit dem Typen, mit dem ich unterwegs war, weil der so ein absoluter Profi war, der halt schon alles auf der ganzen Welt mit dem Gleitschirm unterwegs war. Der hat mir echt tolle Sachen gezeigt. Du fliegst dann halt um die Bergkuppen rum. Und dann hatten wir Glück und da war selbst er aufgeregt. Und das fand ich, das ist immer super, wenn so ein Profi auf einmal abschnallt, auf einmal sagt, guck mal da vorne, guck mal da vorne, guck mal da vorne. Und da kam ein Adler. Wir sind mit dem Adler geflogen. Der parallel zu uns geflogen ist, hat mal rüber geguckt. Und du versuchst halt irgendwie, ich hatte irgendwie noch mein Handy in der Hand, wo ich sage, jetzt muss ich ein Bild vom Adler machen.
Selfie, Alter.
Schön. Selfie
Schulter. Guck mal, ist da einmal.
Und gerade mit dem Schnabel noch so mich am Ohr so ein bisschen neckt so und knippt. Ja. Nein, also das ist wirklich toll. Und dann fliegst du, er hat dann irgendwie auch mal Spürkes gemacht, ne? Also so mal ein bisschen Action machen. Und
nein.
Ich so erstmal, ja, mach mal, aber und dann lässt, na, der kann mit dem Gleitschirm alles machen. Und dann trudelst du erstmal so runter und ich sofort, Alter, hör auf damit. Ne? Also ich muss jetzt nicht kotzen, aber muss ich sein, ich will das genießen und es ist wirklich genießen. Weil du stehst da in der Luft und du kannst dahin fliegen und dann kommen wir zu den Schanzen. Wir sind bei, ne, diese Skisprung, die sieht von oben natürlich, von dieser Höhe, von 2000 Meter da oben, sieht natürlich lächerlich klein aus. Und du schraubst dich dann halt so langsam halt da runter, wieder nach Oberstdorf, fliegst an dieser Schanze vorbei, die ja im Fernsehen, und wenn du unten stehst, halt imposant riesig aussieht. Und dann segelst du da dran vorbei und da ist das halt so ein kleines Ding von oben.
Ne? Wie lange fliegst du denn?
Wir waren so 40 Minuten unterwegs.
So lange?
Ja. 30, 40 Minuten, da waren wir richtig viel unterwegs. Du kannst das vorher buchen. Also es geht so los mit so 10 Minuten, Viertelstunde. Und ich glaube, das kostet natürlich ein bisschen was, das alles. Ich finde aber für das Erlebnis, ich glaube, es geht so los bei so 130, 140 Euro. Mhm. Und dann bist du irgendwie, ich würde, das ist ja auch sowas, also für mich, ich weiß nicht, ob ich es, wahrscheinlich werde ich es irgendwann nochmal machen, weil ich es so toll fand. Ich habe da jetzt irgendwie so, das ist sowas, ich glaube im Wert von 180, 200 Euro hatte ich da, weil es so ein bisschen längere Strecke war. Das ist ein Invest, aber manchmal gibt man für Konzerttickets ja auch 100 Euro aus, ne, pro Mann. Und das ist wirklich, also das fand ich wirklich toll. Und ich bin normal keiner, der irgendwie irgendwo runterspringt, habe ich ja vorhin gesagt. Das war wirklich großartig. Und wenn man da Glück beim Wetter hat, diesen Adler, wow.
Ja, das bleibt. Du hast ja immer noch was von. Also eine kleine Frage, ist es kalt,
wenn du in der Luft fliegst? Du kriegst so einen Anzug von denen, so einen Ganzkörperanzug. Frack. Ja, so ein Frack. Ich hatte die High Heels an. Ja. Nein, okay, schon. Nein, du hast so einen Anzug an, da geht nichts durch.
Okay, alles klar.
Also es war warm. Also ich hatte Handschuhe an. Die hatte ich aber ausgezogen, dass ich halt irgendwie noch so ein, zwei Bilder mit dem Handy machen kann. Und,
hast du gefilmt und Handy?
Ja, stehe ich auf
Instagram. Ja, das war nicht die zweite Frage. Also du hast was du uns zeigen kannst.
Genau,
ja?
Kann ich euch zeigen.
Also auf unseren Kanälen.
Das ist toll. Das ist wirklich toll.
Und dann wahrscheinlich, ich meine, dann fliegt er dich ja sozusagen nach Hause.
Und ich bin gelandet. Ich war der Erste unten mit den Füßen auf.
Lauf. Hat er dann wieder gesagt.
Ja. Jetzt.
Also jetzt, okay. Ja.
Aber das ist so sanft. Das ist jetzt nicht so, man hat so Bilder im Kopf dann irgendwie von Fallschirmspringern.
Genau.
Der landet auch, das ist eine große Fläche, wo der landet. Und er landet so ganz sanft. So vorher macht er noch irgendwas mit dem Gleitschirm. Das ist auch nicht so schwer. Ich durfte oben auch mal ein bisschen lenken. Du hast ja im Grunde nur links und rechts ein Seil. Und ich durfte auch selbst ein bisschen so Kurven fliegen und so. Cool. Ich weiß nicht, ob das jeder.
Ihr solltet ihn jetzt sehen, wie er hier bewegt sich geschmeidig wie eine Schlange. Das war
so großartig.
Wie ein Tänzer an der Stange bewegst du dich gerade.
Ja, Pole Dance.
Du hast gerade Runde mit, ich habe ihn noch nie von dir gesehen.
Ja,
Pole Dance. Aber der fliegt dich dann ja auch nach Hause. Also der fliegt dann ja runter nach Oberstdorf.
Ja. Wir sind wieder unten in Oberstdorf, da an der Oberstdorfbahn, an der Nebelhornbahn sind wir wieder gelandet.
Und dann hast du ganz viel im Kopf, ganz viel erlebt, dann belohnst du dich.
Ey, ich musste das erstmal auch so ein bisschen verarbeiten. Schön. Ja, ist doch schön. Und das ist so ein schöner Rausch, ein schöner Flash.
Cool. Und ich meine, für mich reicht das dann ja immer schon für so einen Tag. Ich meine, das reicht ja anscheinend für ein ganzes Leben, aber jetzt für einen Tag mindestens. Und dann, ich will jetzt gar nicht, du hast bestimmt noch andere Sachen im Kopf, aber natürlich wird da das Belohnungsprinzip nach so einer Anstrengung könnte natürlich auch wirken. Mit dem Sinne, sowas kann man sich dann, also da kann man sich ja wahrscheinlich auch in der Gegend sehr gut ernähren, sagen wir mal so.
Ja, oder? Also Käse, habe ich eben schon gesagt, überall stehen halt diese Kühe auf den Weiden, dass wenn man so durchwandert und dann sieht dann halt so ganze Weide voller Kühe und so, ist toll. Käse überall. Es gibt auch die deutsche, das kannte ich auch nicht, im Allgäu gibt es die deutsche Käsestraße. Aha. Also wie die Weinstraße gibt es halt auch die Käsestraße. Ja. Und überall gibt es halt so Sennereien und so Höfe, die halt ihren Käse dann halt direkt verkaufen.
Kannst ja auch durchradeln, mal so einfach, ne?
Genau.
Also so eine Radtour machen.
Oder und kannst überall Käse einkaufen, ne? Für die Ferienwohnung.
Ja, und Tasting. Also so
du kannst Tasting machen und es gibt auch so Leute, die bieten halt so selbst Käse machen an. Oder du kannst ja gucken, wie Käse gemacht wird. Es ist spannend.
Ich finde das nicht uninteressant, ganz ehrlich. Also so selber Käse machen ist natürlich auch ist schön.
Es gibt auch so Sachen, die ich gesehen habe, die ich vorher nicht gesehen habe, so Leute, die halt Käse machen und verfeinern den dann nochmal. Also die machen den Käse und dann wird in diesen Käse halt nochmal, keine Ahnung, so wie eine Marinade halt eingearbeitet, die ganze Zeit. Und da liegen diese Käse halt in so Kellern. Ja, war ich auch drin, sieht auch total super aus, in so einem Keller, wo die Temperatur immer die gleiche ist. Ne? Und dann wird da immer wieder der Käse bearbeitet.
Und da werden immer so eingerieben. Und
wird
so
immer
so.
Wieder eingerieben und da kannst du halt durch verschiedene Marinaden und wie du das einreibst, kannst du halt verschiedene Geschmacksrichtungen da einarbeiten. Und da kann man sich wild durchprobieren. Also da gibt es auch richtig so teure Sachen, also so Käse, der halt, keine Ahnung, 700 Jahre in so einem Keller gelegen hat. Also ich übertreibe jetzt. Aber man kann, also wer Käse mag, ist im Allgäu natürlich perfekt aufgehoben. Ansonsten Knödel.
Ja.
Ey, Knödel. Also wer Knödel mag, ich mag Knödel.
Ja.
Also von alle Sorten, von vegetarische Knödel, also Käseknödel, Spinatknödel, bis halt Semmelknödel, Speckknödel. Ich habe alle Knödel gegessen, die man da essen kann. Und dann ist es halt auch so, da hat dann, dadurch, dass Allgäu ja so eine große Fläche hat, hat natürlich jede Ecke nochmal irgendwie eine eigene Spezialität. Ne? Also Essen. Schön. Ist natürlich viel, ist viel auch Braten und so, ne, deftig, Schupfnudeln, Nudeln, Spätzle.
Boah, Alter, ne? Ich hab also, so Bock, ey, tut mir leid.
Das habe ich besonders, wo ich sehr gut gegessen habe und das passte auch zum Ambiente, war in Wangen, um mal eine Ecke zu gehen. Das ist der Teil in Baden-Württemberg. Mhm. Und dieses Wangen, das hat mich fertig gemacht. Ich habe den Ort schon mal gehört, Wangen. Mhm. Und da sind wir da rein und Wangen ist halt, es ist so ein kleines, historisches, pittoreskes Städtchen. Die Altstadt, als wären das Kulissen für einen Märchenfilm aufgebaut. Ne? Also wunderschön, malerisch. Überall hast du halt, es war mal so eine Reichsstadt, also die hatte mal auch eine Bedeutung, deshalb stehen da halt auch ganz tolle so Amtsgebäude, so große Gebäude, kleine schiefe Häuschen, aber halt so ganz große Gebäude, halt so alte, die halt wirklich so für Eindruck sorgen sollen. Ja, ne? Ja. Überall hast du halt, du hast kleine Kapellen, du hast Kirchen, Klöster, über Kopfsteinpflaster. Bögen, du läufst die ganze Zeit durch irgendwelche großen Bögen durch, es ist verwinkelt, du hast überall kleine Brunnen, also es ist so viel Brunnen, diese Stadt hat unfassbar viele, oh, ich habe unfassbar gesagt.
Das ist doch mein Job.
Unfassbar Bingo. Ding, ding, ding. Ganz viele kleine Brunnen und also Wangen wäre so ein Ort, wenn ich sage, ich will so ein bisschen es städtisch haben, geht nach Wangen.
Also, städtisch, also es klingt ja, also kleinstädtisch und auch wieder so ein Klischee, ich meine das gar nicht negativ, ja. Aber es klingt ja wundervoll. Also ja. So einfach so das, was man sich unter so einer kleinen Stadt, historische Stadt nochmal vorstellt, ja. Verwachsene Häuser, also das alles ein bisschen windschief oder so wahrscheinlich.
Genau. Herrlich. Und da hast du halt, du hast noch so die, da gibt es noch so eine Ruine, also Neu-Ravensburg ist so eine Ortschaft von Wangen. Da hast du noch eine Ruine, wo du, wenn du da hochläufst, auch wieder toll über die Stadt gucken kannst. Und da war ich zweimal essen, tipptopp. Ne? Also das ist echt toll. Und auch wenn es, und das hast du ja, finde ich ja manchmal so in Deutschland, das gibt's halt überall. Du hast ja oft mal halt auch so, wenn es dann so ein bisschen Touri wird, ne? Wo es halt dann überall Schnitzel für so von der Stange gibt und so. Das Gefühl hatte ich halt ganz oft im Allgäu nicht. Zumindest nicht da, wo ich in den Orten, wo ich war. Und Wangen, das war auch so ein bisschen schicker. Ne? Ist jetzt auch so ein bisschen schickerer Ort und jetzt auch nicht der günstigste Ort, ne? Weil es halt so schön ist. Aber es ist wirklich so. Also wir haben vorhin das Wort Palais gesagt. Man fühlt sich, wenn man da durchläuft, wie in so einem, da ist ein kleiner Stadtpalais und da ist ein Gässchen. Macht total Spaß. Ist halt auch wieder typisch süddeutsch. Überall gibt's, ne, im Sommer, überall gibt's gutes Eis. Gibt gute Eisdielen, es gibt einen guten Kaffee, draußen Gastronomie, du sitzt überall auch schön. Du sitzt quasi in diesen, ne, überall ist draußen Gastronomie und du sitzt halt einfach unter so einer großen Linde, die auf so einem kleinen Platz steht. Drumherum, ne, sind halt diese Häuser mit diesen Bogengängen, wo du halt vor diesen Häusern durchgehst, Fachwerk, diese alten Dächer, diese schlanken, hohen Häuser, wo diese Steildächer runtergehen, wo du oben in den Dächern noch so diese halbrunden Fenster drin hast. Das alles hat Wangen.
Du kannst wahrscheinlich, in diesen Orten dann auch, wie Wangen zum Beispiel, dann wahrscheinlich schon auch pennen wahrscheinlich. Also ja. Es wird da kleine Gasthäuser geben, denke ich mal. Aber klar, du sagst, das ist jetzt nicht der billigste Ort der Welt, aber du kannst ja das alles letztlich auch auf einer Form von einer Radtour wahrscheinlich erschließen. Genau. Dass du jetzt, ich komme jetzt auf Rad, weil das klingt so nach Radentfernung, dass man so eine Tagestour macht, da dann mal ist und dann vielleicht ein bisschen außerhalb schläft oder campt oder was auch immer. Also das ist ja alles, man kann das ja auch finanziell relativ gut steuern eigentlich.
Ja, also Allgäu kannst du super steuern. Und du kannst halt, es gibt im Allgäu, wenn du jetzt nicht direkt in Wangen dich in ein Hotel einbuchst, da gibt es halt nicht so viele Hotels und dann, also es gibt schon viele Hotels, weil alles sehr touristisch ist da, weil es halt, weil diese Region natürlich auch ein Stück weit vom Tourismus leben. Aber du hast überall Pensionen und Bauernhöfe mit Ferienwohnungen, wo du halt so auch so ein bisschen Anschluss hast, ne? Ferien auf dem Bauernhof. Es ist für jede Preisklasse was dabei.
Schön.
Und man kann sich das halt so modulmäßig, ne, wenn du sagst, klar, wenn du jetzt von Berlin kommst, fährst du im Zug da schon 7 Stunden runter, ne, dann ist ein langes Wochenende, muss man wissen. Ja. Aus München, ne, ist man da in 2,5 Stunden oder aus Frankfurt in 4. Da kannst du eine ganze Woche da verbringen. Ne? Ja, also okay, allein so das, was das, klingt, ich, ja. Das, was ich jetzt schon gesagt habe, und das waren jetzt nur 3-4 Orte, das ist ja schon eine Woche. Und also das ist wirklich toll. Und es ist nah und gut zugänglich und du hast halt dort auch alles, ne? Du hast für alles Touren, also jetzt mal abgesehen von der Lama-Alpaka-Wanderung, du kannst eine Käsetour machen, du kannst eine Käseführung machen, also langweilig kann es einem da nicht werden, ne? Also weil du auch die Fahrradtour, du kannst alles geführt machen, kannst geführte Fahrradtouren machen, Mountainbike-Touren, Klettern. Ne, Klettern, ganz viele Klettergebiete, wo du selbst klettern kannst. Du kannst aber auch ganze Klettertouren machen. Selbst im Winter kannst du halt bouldern gehen. Also wenn du nicht Skifahren willst. Also das ist wirklich freizeitmäßig, wenn du dich beschäftigen möchtest, wenn du körperlich aktiv sein möchtest, ist das ein Paradies.
Ja, weil ich glaube, so wie ich es verstehe, dass du auch, dann sagen wir eine mehrtägige Klettertour oder halt eine Hikingtour, das kann ja ganz, also wie gesagt, den Köpf, das wirklich, das kann von Abenteuer bis zum wirklich kompletten kulinarischen Urlaub mit einfach nur rumkutschieren und irgendwie sich's richtig gut gehen lassen, kann ja alles passieren. Schön.
Ich habe noch Orte, die noch einen Ort, den ich sehr magisch finde, um dann so ein bisschen kurz abzubiegen in dieses spirituelle Allgäu. Was ich da auch gesehen habe. Es gibt also ganz viele Gewässer einfach im Allgäu. Ne? Ganz viele Wasserfälle auch. Mhm. Ich mag Wasserfälle. Die ziehen mich immer an. Also in unterschiedlichen Ländern. Ich finde, Wasserfälle sind irgendwie immer besonders und haben für mich immer so eine Magie. Ja. Und ich kann einen Wasserfall, den ich wirklich empfehlen möchte, den ich auch durch Zufall entdeckt habe. Es gibt so ganz viele bekannte Wasserfälle. Ich möchte euch einen Insider-Tipp geben. Also mein Lieblingsort dort ist der Geratzer Wasserfall.
Okay.
Der Geratzer Wasserfall.
Okay.
Also geschrieben Geratser. Geratzer Wasserfall. Mhm. Der ist nämlich jetzt nicht so ganz leicht zu finden. Also klar, wenn man weiß, wie er heißt, findet man den. Der ist bei Eu-Mittelberg. Eu-Mittelberg. Eu ganz seltsam geschrieben. OY-Mittelberg. Und wenn er das googelt, findet er den. Und das Tolle ist, man sieht den erst gar nicht, weil er in so einem Wäldchen drin ist. Da kommen zwei Bäche, fließen da zusammen. Einmal der Geratzer Ach. Heißt der, und dann gibt es noch den Kranzecker Bach. Und die zwei fließen da in einem Wald zusammen. Von der Straße, also wenn man, keine Ahnung, wenn man mit dem Fahrrad im Auto hinfährt, siehst du es gar nicht. Dann läufst du aber 200 Meter in den Wald rein. Auf einmal hast du wie so eine Schlucht und diese zwei Bäche, die sich aufeinander zubewegen und dann in zwei unterschiedlichen Wasserfällen aufeinander zukommen, einen gemeinsamen Wasserfall bilden. Und diese Melange an Wasserfällen ist halt toll, weil du auf der einen Seite fällt das Wasser so eine 6 Meter hohe Mauer halt in die Tiefe. Das ist die eine, so kaskadenmäßig. Es sieht traumhaft schön aus, weil es so breit ist und du kannst überall ganz nah dran ans Wasser. Mhm. Und dann kommt aus dem Wald raus, schlängelt sich noch dieser andere Bach entgegen. Und da gibt's auch so einen Wanderweg so drumherum. Man kann da ganz nah dran. Man kann da auch so ein bisschen ranklettern. Da standen jetzt keine Verbotsschilder. Ich bin da so von dem Weg so ganz nah dran. Also das ist wirklich diesen Ort. Und das war ich war dort, es war Saison, es war Sommer und es war keiner da.
Cool.
Ne, und das diese Magie, dass du an so einem Ort bist, der so schön ist, und das ist ja das Tolle immer bei diesen ganzen Reisen, und ich habe den zufällig entdeckt, weil ein Typ vorher zu mir an der Straße gesagt hat, da hinten ist noch so ein Wasserfall, der ist schön. Und dann dahin, und wo ist der Wasserfall? Da steht dann ein Schild, und dann läufst du in diesen Wald rein, diese 100, 200 Meter, und da ist das Ding da. Und es ist wirklich so schön, es ist so ein toller Moment, dieses Wasserrauschen wieder. Du kannst da dran, kannst ein bisschen rumklettern, ist auch nicht gefährlich. Also das kann ich nur empfehlen. Gerazza Wasserfall.
Man hört ja immer bei, wenn man Wasserfälle, ich sag jetzt mal, entdeckt, oder wenn man in die Nähe kommt, man hört ja immer erst das Wasser. Mhm. Dann denkst du so, na, am Anfang so, ah, das ist der Wind. Also, nee, ist er vielleicht nicht. Dann denkst du, hups, der Wind ist ja dauerhaft, und dann, ne, und dann wird es ja so ein bisschen nasser an der Luft.
Ja,
und dann,
schön. Ja, so ist es halt auch, weil du erst denkst, da soll ein Wasserfall jetzt sein, weil du kannst es so geografisch kannst du es da gar nicht so einordnen, weil auf einmal geht da so ein kleines, enges Tal halt auf in diesem Wäldchen, und da ist auf einmal halt dieses Wasser.
So ein bisschen Licht, das durchbricht durch
die Räume. Ja, ich hab tolle Bilder gemacht davon, und die stelle ich auch bei Instagram, und bei Facebook stellen wir die auch natürlich rein. Und das war ein Ort, also für mich magisch, und das ist genau in Eumittelberg. Da zeigt sich halt das Allgäu von dieser Kopfseite, von dieser Meditations-Yoga-Seite. Also da in der Ecke in Eumittelberg gibt es so ganz viele, so, das nennt sich auch Allgäu als Kraftort. Also es gibt, ne, da gibt es ganz viele, wenn ihr da beim Netz unterwegs seid, ganz viele so Schamanen, Heiler, Kräuterhexen, keine Ahnung, die bieten da ihre Dienste an. Und es gibt auch Zen-Meister, und es gibt auch buddhistische Mönche. Mhm. Und einen von denen habe ich da auch getroffen. Und da gibt es dieses Buddha-Haus da. Mhm. Und das ist echt wunderschön, wunderschön gemacht. Und die bieten halt so, es ist wirklich ein buddhistischer Mönch, ist ein richtiger Mönch, ist ein Deutscher. Und der Roland, der ist jetzt nicht als Mönch geboren worden, aber der kommt aus Oberbayern, und der ist durch Reisen, ist er halt quasi mit dem Buddhismus halt in Kontakt gekommen, war dann viel unterwegs, wurde dann wirklich Mönch, und dann kam er halt wieder nach Bayern zurück und sagte, wir haben ja all diese Magie, diese Kraftorte da, und hat ist da jetzt tätig und bietet Seminare an, 2 Wochen Schweigen und so Sachen.
Digga, ich bin im Spiel.
2 Wochen Schweigen.
Perfekt.
Wäre jetzt nichts für mich. Für mich wäre das echt schwer. Aber der Typ, ich habe mit dem Typ gesprochen.
Na gut, das war ja wohl nicht in der Schweige 2 Wochen.
Nein, also, der musste ja auch nicht schweigen. So, der muss sich ja, der ist ja schon irgendwie so
ein bisschen erleuchtet. Schweigen.
Der lässt schweigen. Ich war dort und habe mir das angeguckt und mit ihm gesprochen. Das war echt nett, weil das war jetzt kein irgendwie abgedrehter Typ. Bante hieß ja der Mönch, Bante. Das war ja ein netter Typ, ich schätze mal irgendwie so Mitte 60, ne? Mitte, Ende 60. Auch weltlich zugewandt. Also wir haben drüber gesprochen, und der hatte die Süddeutsche Zeitung da liegen, und es war auch jetzt nicht so nepper irgendwie, ich ziehe jetzt Leuten Geld aus der Tasche. Es ist ein toller Ort da, und das ist in der Nähe auch von diesem Wasserfall. Und da gibt's dann auch noch irgendwie in der Nähe so einen Zen-Meister. Also, und wenn du mit dem erzählst und dann stellst du auf einmal diese dumme Frage, warum eigentlich hier? Und dann sagt er mal, dreh ich mal um. Und dann hast du wieder dieses Bild, was ich am Anfang gesagt habe, guckst über diese Hügel drüber, Blumen, Grün, Alpen, Schnee, Himmel, Wolkenspiele, die Luft riecht gut, du hörst kein Auto, tipptopp. Und dann versteht man, warum, wenn man irgendwie was Spirituelles sucht, dass es Allgäu da auch ein Platz ist. Und und das ist ganz spannend, ist, und ganz viele Menschen aus ganz Deutschland kommen dahin, um irgendwie Ruhe zu finden, sich zu suchen, und
super,
das,
super.
Das klang da alles total alles, vernünftig.
Klingt irgendwie gesund.
So, das klang gesund, und das ist halt, also man muss ja nicht gleich irgendwie 2 Wochen schweigen, aber wenn man sagt, ich brauche absolute Ruhe, oder ich will ein Buch schreiben, oder ich muss mich auf die Uni vorbereiten und so, da sich irgendwo so eine Hütte mieten, ideal, ein bisschen spazieren gehen, fährst einmal einkaufen oder fährst im Dorflädchen vorbei und holst dir regionale Produkte, ist ja auch fast alles im Bio-Angebot da, nachhaltig und so. Das ist toll. Ja. Das ist der ruhige Ort. Ich habe noch zwei Orte, die ich, also zwei Orte und dann noch am Schluss den Höhepunkt Neuschwanstein.
Okay, alles klar. Ja.
Zwei Sachen noch. Eine Übernachtung will ich noch droppen.
Ja.
Die Alpspitz. Die Alpspitz ist auch normales so im Winter so ein Skigebiet. Aber die Alpspitz ist auch im Sommer. Ne? Wenn du mit Kindern unterwegs bist, nochmal auch wieder paradiesische Zustände. Du hast einfache Wanderwege, du hast eine Gondel, hoch und runter fährt. Du hast so diese Ziplines, eine Sommerrodelbahn. Für alle Altersklassen was dabei. Action ist dabei, sieht traumhaft aus. Oben das Gipfelkreuz von der Alpspitz ist, wenn du kannst ganz hochfahren, auf die, da ist das Sportheim Böck, heißt es, da ist ein Restaurant über Tag und da kannst du nochmal weiterlaufen zum Felsen, zum Gipfelkreuz, auch wieder eine Aussicht. Es ist unfassbar da oben. Und von da oben siehst du auch schon, du kannst auf der einen Seite Aussicht gucken, auf der anderen Seite siehst du auch schon Neuschwanstein. Ne? Also wir
krass.
Von weitem, du siehst es so. Und das ist nicht ganz günstig, aber keine Ahnung, wenn ihr mal so Valentinstag-Trip, Pärchentrip oder Familie oder vielleicht seid ihr auch stinkereich und braucht mal was Besonderes oder wollt es mal ausgeben. Da oben kann man nämlich, da gibt es so Ferienwohnungen. Und die sind erstmal toll. Bei dem Sportheim Böck gibt es, die haben so 3-4 Ferienwohnungen. Die sind nicht super teuer, es ist jetzt nicht super Luxus. Ne? Aber ich schätze mal so 150, 200 Euro, die Nacht kostet das schon. Da kannst du auch mit der Familie hin, ne? Die haben so verschiedene Größen. Und das Tolle ist, irgendwann um 16.30 Uhr, 17 Uhr geht die letzte Gondel runter und dann bist du da oben allein. Du bist wirklich allein da oben. Du kriegst dann noch ein Abendessen hingestellt und dann fahren die Betreiber da von dem Restaurant, von dem Haus, die fahren dann auch irgendwann runter. Und abends und nachts bist du ganz allein da oben. Halt vielleicht, wenn noch 3-4 andere Leute halt da sind, aber das ist riesig groß. Da oben ist eine richtig große Holzhütte, da ist ja ein Restaurant. Und da sind nochmal die Leute, die zum Wandern kommen, die machen da Brotzeit oder die Skifahrer. Und das ist toll. Und da hast du so eine Terrasse und Balkon, du hast einen Kamin in dem Zimmer.
Geil.
Und diese Aussicht und Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und sonst ist noch keiner von den anderen Touristen da. Also das nur so als Tipp, wenn man sich's mal richtig gut gehen lassen möchte.
Ja, ja.
Wenn ihr es macht, sagt mal Bescheid und sagt, wie ihr es fandet.
Ja, voll, Alter, wenn ihr da oben seid, markiert uns mal.
Genau.
Damit schmücke ich mich gern.
Ja.
Das klingt super.
Ganz kurz noch, was auch toll ist, bevor wir zu Neuschwanstein gehen, Immenstadt. Und da ist der Alpsee, Alpsee-Bühl. Und das ist der größte Natursee im Allgäu. Das ist auch toll. Tretboot, Kajak, Stand-up-Paddeln, drumherum Eisdielen, laufen, chillen, rumliegen, Picknick machen. Ne? Also wirklich, das ist ein super Natursee, der ist richtig groß, kannst dir ein Bötchen mieten. Ne? Also das ist ganz toll. Das wollte ich jetzt noch ganz kurz droppen. Auch wenn ihr kitet oder surft, also der Alpsee, der große Alpsee, der hat so eine Ost-West-Ausrichtung. Das heißt, da kommt schon Wind durch, da kannst du dann halt auch auf diesem See, der ist so groß, kannst du auch segeln, surfen, kiten. Das geht auch. Und mit Kindern drumherum. Tipptopp.
Dicke Hose, ich bin schon entschleunigt vom Zuhören. Ey. Ich fühle mich jetzt schon erholt.
Komm, dann mache ich jetzt einen Downer. Sollen wir zum Schluss noch einen kleinen Downer machen?
Was, fragst du mich, wie es...
Nein, ich frage dich nichts.
Okay.
Schloss Neuschwanstein.
Ja gut. Also ich meine, klassisches Ding. Man hat von mir aus, man war in Angkor in Kambodscha, aber hat es noch nicht nach Neuschwanstein geschafft. Ne?
So, und da sind wir wieder beim Prädikat Hashtag Opfer seiner eigenen Schönheit.
Also doch ich.
Ja.
Okay, nee, so.
Nur dich kommen nicht so viele Menschen besuchen, nicht so viele Millionen, die auf dich draufklettern. Ich glaube, ich habe was gelesen, 2018 ist die Zahl, 1,5 Millionen Gäste, Tagesgäste da als Ausflugziel. Ne? Ne, von Weitem, es ist wirklich absurd abgefahren, dieses Schloss. Ne? Also das Walt Disney-Zeichen kennt man und Walt Disney hat dieses Schloss gesehen und das war quasi die Vorlage für das Walt Disney-Schloss.
Okay.
Einfach mal die Größe dieses Monuments einfach mal zu haben. Ganz viele Besucher. Ich war da, ich bin aber nicht rein. Mhm. Also für mich war das schon einfach da hochzukommen. Also allein schon Füssen. Füssen eigentlich ein schöner Ort. Aber ich habe mit Füssenern auch gesprochen, denen ist es auch schon zu viel. Es ist immer Stau da. Füssen, kleiner Ort, pittoresker Ort. Mhm. Und natürlich leben da auch viele Leute vom Tourismus und leben da auch sehr gut. Aber für die normalen Füssener ist das halt eine Katastrophe. Ne? Mhm. Also weil es da immer voll ist. Da kommen Busse, ne? Das ist ja damn. Dann läufst du da hoch mit ganz vielen Leuten. Alle wollen Fotos machen. Alle wollen das perfekte Foto machen. Ne? Und dann kommst du oben, wo es dann reingeht. Also du kannst nicht mal sagen, Alter, ich bin so ein Fan von diesem Schloss. Ich leg 2000 Euro hin. Ich will da einmal alleine durchlaufen. Geht nicht. Also du wirst da durchgeschoben. Durch dieses Schloss, durch diese Innenarchitektur. Deshalb, ich war oben in diesem Vorhof, im Vorhof der Hölle, für mich, aber es waren einfach zu viele Menschen da. Und das Ding ist, wenn du auch da nah dran bist, hast du, also die Perspektive von weit weg fand ich auch immer schöner. Und jetzt auch der Tipp, es gibt, wenn ihr natürlich rein wollt und sagt, wenn ich da bin, will ich da auch rein. Und das muss auch abgefahren sein, gleich noch zwei Sätze dazu. Weil ich habe dann viel drüber gelesen, über die Geschichte, weil es mich ja doch interessiert hat und ich dann aber doch keinen Bock hatte, 2,5 Stunden anzustehen, um reinzukommen. Es gibt Touren, von so alternative Schloss Schwanstein-Touren, die angeboten werden aus Füssen raus. Du wanderst quasi immer mit so um dieses Schloss bisschen weitläufiger herum.
Ja.
Und die Touren gibt's auch dann mit so, und die muss toll sein, also ich war ja da, hab mir's angeguckt, diese Mondtour, also im Dunkeln,
ja.
Ne? Oder wenn es dunkel wird, auch mit dem Sonnenuntergang, das muss toll sein. Und diese Alternative Tours, die auch angeboten werden meist von Leuten, die aus der Region sind, angeboten. Und du kriegst ja diese ganze Geschichte dieses Schlosses und von König Ludwig II., dem bayerischen König damals, der es gebaut hat, die kriegst du halt toll erzählt. Weil die echt spannend ist. Also die Geschichte des Schlosses ist halt wirklich sehr, sehr spannend und auch der Typ ist irgendwie abgefahren spannend. Und das ist halt ein Weg, du siehst das alles von Weitem, du siehst diese Schönheit des Schlosses nur halt nicht drin. Das ist so ein Tipp, was man echt machen kann, weil dann ist es entspannt. Wenn du oben bist und willst das perfekte Bild machen, musst du einmal um das Schloss drumherum. Da gibt es so einen kleinen Weg, den halt alle gehen. Da gibt es so 1-2 Punkte, wo du halt so am Fließband abgearbeitet wird, ne? Wer jetzt das Bild macht. Und dann sind halt dann die, da kriegst du, wenn du das ein richtig machst, kriegst du dann halt Winkel, als würdest du allein vor diesem Schloss stehen und das sind die Bilder, die natürlich auch die Leute anziehen.
Ja.
Und wenn du da bist, ist es halt echt abgefahren. Aber die Geschichte von diesem Schloss und von König Ludwig II. Ist halt wirklich so abgefahren. Der hat halt, es gibt noch einen Hohenschwangau, ein Schloss gegenüber. Das gab es auch schon vorher. Und in dem Schloss ist König Ludwig II., da kann man auch hin. Da ist er aufgewachsen oder hat Teile seiner Kindheit verbracht und hat dort aus seinem Kinderzimmer, immer auf diesen Hügel geguckt, wo Schloss Neuschwanstein jetzt steht. Mhm. Und hatte halt, dem war eh immer alles zu viel, dem Kollegen, so was man so über den gehört hat und was man liest. Und da wollte der sich da oben halt sein Refugium bauen. Und irgendwie musste der halt schon einen an der Klatsche haben auf der einen Seite, weil er wollte halt sich dieses abgefahrene, er wollte so eine Ritterburg aus dem Mittelalter halt da hinstellen. Gebaut ist die 1869, also das Ding ist ja gar nicht so alt.
Stimmt, das
ist
nicht viel.
Das ist nicht alt, ne? Also, der hat halt dieses Ding da als diese Burg bauen lassen. Die haben den ja auch irgendwann abgesetzt, weil er halt sein ganzes Geld für dieses Schloss, für diese Burg ausgegeben hat. Und du musst dir mal vorstellen, ne? Also der hat das, was der gebaut hat, aus ganz Europa kamen da Sachen an. Ich glaube, dieses Ding hatte 1886, hatte das einen Telefonanschluss. Der Typ war Technikfreak. Der hat sich das Teuerste vom Teuersten in dieses Schloss einbauen lassen. Also auch technisch, wir reden von 1886.
Ne? Ja, klingt ein bisschen nach Größenwahn, ja.
Ja, und natürlich war der größenwahnsinnig, aber der hat das nur für sich, der wollte auch keine Gäste da haben, der wollte nicht mal sein Personal sehen. Der hat zum Beispiel, das hat er sich in Versailles abgeguckt, es gibt so einen Saal, wo er allein essen konnte, wo der Tisch runterfahrbar ist, Also du hast den Saal und dann versenkt sich der Tisch und dann können unten die Bediensteten, können den eindecken und fahren diesen Tisch dann wieder hoch, dass er alleine essen kann.
Ist das geil. Das will ich.
Und er hatte, ich sag nochmal, vielleicht habe ich es schon mal gesagt, 1886, der hatte sich dann ein System einbauen lassen, so, das ist wie so eine Fernbedienung, wo er jeden einzelnen Diener selbst anklingeln konnte. Ne, der hatte den ersten, der hatte eine Toilettenspülung mit Regenwasser. Ne? Also sowas, was es damals halt einfach noch nicht gab. Der war halt so abgefahrener Typ, ne? Der hatte eine Zentralheizung da drin, also diese elektrischen Rufanlagen. Und der hat sich auf der ganzen Welt halt umgeguckt, was es Neues gibt. Und er war so ein Tech-Freak. Also das ist der Typ, der das erste iPhone, ja, heutzutage, der immer was neu, der hätte vor diesen iPhone-Läden auch gekämmt. Ne? Und so war der. Und er wollte eigentlich auch nie, dass jemand dieses Schloss auch innen sieht. Der hat das alles für sich gemacht. Schnitzereien, abgefahrenes Zeug, Grotten. Der hat eine Badegrotte da reingebaut. Also das macht schon Bock, sich das mal anzugucken. Wer Freak ist von sowas, sollte sich auch machen. Aber für mich war das einfach zu viel. Ich habe mir dann Bilder angeguckt und halt viel über den gelesen. Und und dann ist er halt ja dann auch irgendwann... den haben sie dann entmündigt und dann war er mit seinem Leibarzt unterwegs und dann war er halt irgendwann tot. Und man weiß bis heute nicht, gibt es immer diese Gerüchte, hat er sich selbst umgebracht oder ist er umgebracht worden? Das ist die große Mystik rund um Neuschwanstein.
Ja, immerhin hat er seine Ruhe gefunden. Und wenn er jetzt wüsste, wer da alles durch sein Refugium ohne Menschen durch.
Er wollte das nicht, ne? Und jetzt ist es natürlich eins der Magnetpunkte Deutschlands. Und das liegt halt auch im Allgäu bei Füssen.
Ja, es liegt halt im Süden Deutschlands, wo auch dann die asiatischen Europe in 9 Days Tours durchkommen. Da kommt man auch gut schnell vorbei. Aber steht noch aus. Werde ich mir auch anschauen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ich habe richtig Bock. Wirklich, das ist toll. Das ist sowas Spannendes, sowas Spektakuläres und auch sowas Schönes und Entschleunigendes so nah bei. Könnte sich gut in den einen oder anderen Alltag einfügen, sei es als Wochenendtrip oder als Woche, 2 Wochen oder komplett als Buddhist im Kloster.
Du kannst ja auch 4 Wochen hinfahren. Ja. Ne? Also du kannst einen richtigen Sommerurlaub machen.
Fantastisch. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin gespannt auf die Bilder.
Ja. Und wenn ihr, also das ist ja der Punkt, das Allgäu so groß, ich war da 2-mal, bestimmt habe ich noch ganz großartige Dinge vergessen oder noch nicht gesehen. Also wahrscheinlich wird es irgendwann in ein paar Jahren, wenn wir noch die 2. Allgäu-Folge machen oder die nochmal refreshen, weil ich da auf jeden Fall nochmal hin muss und nur ganz wenige Ecken, und das war jetzt so der erste Eindruck, gesehen hat. Vielleicht gibt's Leute, die jedes Jahr ins Allgäu fahren, das jetzt hören und sagen, aber das ist noch cooler oder das ist noch cooler. Dann sagt es uns, schreibt es uns bei Instagram unter die Post runter, gibt den anderen, die dann sagen, Allgäu, cool, will ich hin, gerne noch mehr Tipps, kommentiert das unter unseren Bildern, gebt uns Feedback und dann können wir für die jetzt Bock haben, dahin zu fahren, vielleicht gibt es da noch mehr coole Tipps.
Cool, vielen Dank. Ja, dann danke ich fürs Zuhören und möchten wir noch irgendwie 1-2 Apple-Rezis irgendwie vorlesen von unseren Hörern?
Ja, das haben wir.
Einfach nochmal als Dank, wir lesen ja immer gerne auch mal was vor von euch, weil ihr so nett uns immer bewertet bei Apple, bei iTunes. Das hilft uns auch. Also machen wir uns mal nichts vor, dass wir haben halt, wie Michael immer so schön sagt, wir haben kein Imperium im Rücken, das irgendwie uns auf ganz große Balkone oder so stellen sagt, guckt mal alle, sondern wir brauchen die Leute, die uns mögen und die sagen, gute Sachen muss man unterstützen und spread the word mäßig handeln. Deshalb lesen wir jetzt mal immer 2 nochmal kurz vor von euren iTunes-Bewertungen. Einmal von Daniel aus Kölle. Hallo Daniel.
Jo.
Top sympathische Jungs, die einem das Fernweh aus einer kleinen Bude in Köln sehr nahe bringen. Danke euch für viele schöne Stunden.
Ach schön.
Wenn ich mich hier umgucke, muss ich sagen, ja, ist eine kleine Bude und das, also der Inhalt deiner Worte mich aber viel schöner als ich möchte da jetzt lieber sein. Ich lasse es. Mein Gott, er hatte recht mit der kleinen Bude und ich glaube, dass...
du wolltest was Böses über die kleine Bude sagen, da habe ich dich böse angeguckt und dann hast du jetzt Schiss gekriegt.
Du hast was Wunderschönes erzählt, wollte ich damit sagen. Absolut zu empfehlen, schreibt Torge Wolf, hallo.
Hallo Torge.
Ein absoluter Wohlfühl-Podcast, das finde ich tatsächlich auch. Das ist bei mir so und das war heute wirklich abgefahren, also ich will da jetzt hin. Anmachen und abreisen, 2 sympathische Charakter, Hallöchen, die mit viel Herz und Verstand aus der weiten Welt erzählen. Vielen Dank für die vielen Stunden Reisen im Ohr. Ach, das ist schön. Toll. Das ist wirklich schön zu hören. Das war das Belohnungsprinzip. Jetzt fühlen wir uns auch noch ein bisschen besser. vielen Dank. Wenn ihr auch noch wissen wollt, was Michael da so für Musik gehört hat oder was er damit verbindet, könnt ihr gern, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, gerne auch auf unserem Spotify Reisen Reisen Account vorbeischauen. Da haben wir nämlich unsere Playlist zu jeder Folge und unter anderem auch zur Allgäu-Folge von Michael.
Ja.
Und bei Instagram und Facebook findet ihr Bilder dazu, Videos. Lasst uns gerne wissen, wie es war. Kommentiert, spread the word. Und
ja, abonniert, folgt uns. Traut euch da, ne? Nicht so genannt sein. Nee. Nein, uns hilft das. Wir finden das dann natürlich super.
Dankeschön, Michael.
Danke, Jochen, fürs Zuhören. Danke euch.
Und alles Gute euch, eine gute Reise und bis bald hoffentlich. Wir würden uns freuen. Bis bald.
Tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.